Ja, einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen zum Gottesdienst heute Morgen, der in ein bisschen anderer Form heute Morgen stattfindet wie gewohnt. Aber wir sind dankbar, dass wir die Möglichkeit haben, uns auch heute Morgen zu versammeln. Ich grüße alle, die gekommen sind. Ich grüße auch einige Gäste, die heute Morgen da sind. Herzlich willkommen heute Morgen zum Gottesdienst. Wir wollen diesen Gottesdienst nun im Vertrauen auf unseren Herrn Jesus Christus beginnen. Ich lese zu Anfang drei Verse aus Psalm 37, die Verse 5 bis 7. Da heißt es: Befiehl dem Herrn deine Wege und hoff auf ihn, er wird's wohl machen. Er wird deine Gerechtigkeit heraufführen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Wir wollen zum Anfang ein gemeinsames Lied singen, und zwar stimmt doch mit uns ein und lasst uns fröhlich sein. Das kommt an die Leinwand dann. Wir wollen zu Anfang jetzt eine kurze Gebetsgemeinschaft haben, wo wir in besonderer Weise auch an die besondere Situation im Land oder auch weltweit denken, wo wir beten wollen für die Menschen, die betroffen sind, auch um Bewahrung bitten dürfen wir, dass wir vor der Krankheit verschont bleiben. Ich denke, auch das dürfen wir Jesus anbefehlen. Ich werde das dann abschließen. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du ein Herr bist über Leben und Tod. Du hast selbst den Tod besiegt. Du bist ein Herr auch über Krankheit und Krankheitsnot. Das dürfen wir wissen, das dürfen wir glauben, das dürfen wir annehmen. Und so befehlen wir uns dir an, auch an diesem Morgen möchten dich bitten, dass du uns jetzt dein Wort auftust, dass du durch dein Wort zu uns reden kannst. Bitten dich für Samuel, dass er dein Wort so sagen kann, wie du es ihm aufträgst. Herr Jesus, und sei auch mit denen, die dein Wort später von der CD hören werden. Jesus, du kannst sie auch dort segnen. So sei du jetzt unter uns nach deiner Verheißung und bleibe du bei uns. Amen. So, ich gebe mal hier vorne die Kanzel frei für Leute, die noch was sagen möchten und noch was mitteilen möchten. Dazu ist jetzt die Gelegenheit.
Ja, ich freue mich, dass ihr da seid. Ich freue mich über jeden, der da ist. Ich freue mich, dass wir diesen Gottesdienst zusammen feiern dürfen. Wir haben uns gestern zusammengesetzt mit der Gemeindeleitung, mit einem erweiterten Kreis und haben abgewogen, sollen wir es machen, ja oder nein. Und ich denke, wir sind zu einer richtigen und guten Entscheidung gekommen. Wir wollen ein Hoffnungszeichen setzen. Gerade in einer Zeit, die für viele vielleicht hoffnungslos ist. Aber wir haben auch gesagt, wir wollen natürlich ein paar Sicherheitsvorkehrungen treffen. Deswegen machen wir heute die japanische Begrüßung und wahrscheinlich auch in den nächsten Tagen auch. Vermeiden den Handschlag. Wir haben die Stühle ein bisschen auseinandergestellt. Was haben wir noch gemacht? Wir haben eine Liste, Rainer führt eine Liste über jeden, der da ist, einfach aus Sicherheitsgründen, für den Fall der Fälle, dass was passiert, nicht weil wir glauben, dass was passiert oder weil wir kleingläubig sind, aber dass wir dadurch abgesichert sind. Das wird in der Siegerlandhalle, wurde das auch so gehandhabt. Und deswegen führen wir eine Liste über jeden, der da war. Und genau, die Kollekte wird nachher nicht rumgereicht, sondern sie wird am Ausgang stehen hinten und ihr dürft dann etwas in die Kollektenbehälter tun. Genau, es wird keinen Gemeindekaffee geben. Den Kaffee müsst ihr dann zu Hause trinken. Vor dem Mittag oder nach dem Mittag ist euch überlassen.
Ja, am Montag hatten wir jetzt unseren ersten Frauenabend. Und man ist einfach nur am Staunen. Wir haben gemerkt, wie viele gebetet haben, dass gebetet wurde. Und wir möchten uns ganz herzlich bedanken. Ja, es sind 7 Frauen auf einmal da gewesen. Also Kathi und ich, wir hatten dann Tische gestellt. Ich meinte zu Kathi, oh, du bist aber frohen Mutes hier. Ja, klar. Und dann ja, füllten sich die Tische und das war richtig, richtig toll. Also es sind jetzt Frauen dabei, die Jesus nicht kennen. Aber es war schon sehr emotional. Es kamen tolle Gespräche auf. Ja, und der Tisch war vollgedeckt mit Süßigkeiten, wie sie es gehört. Und es kam wirklich, also es war so erfrischend. Und die Frauen, die waren dann so fröhlich sind sie nach Hause und sagten dann, nächsten Monat brächten sie dann was zu essen mit. Also sie verpflichten sich schon selber wiederzukommen und das ist so toll. Ja, vielen Dank für die Gebete und bleibt weiter dran. Danke.
Ihr habt euch bestimmt schon gedacht, dass die Seniorennachmittage jetzt erstmal wegfallen, aus Sicherheitsgründen auch. Aber ich verspreche euch, wenn die Zeiten sich ändern, es wird alles nachgeholt. Und dann habe ich ein Gebetsanliegen, das betrifft unsere Schwiegertochter, die hat sich freiwillig auch dazu bereit erklärt, als Springer wieder im Krankenhaus tätig zu sein, obwohl sie auch Kinder hat. Und da habe ich als Oma und als Schwiegermutter etwas Bauchschmerzen und deswegen finde ich auch gut, weil wir viele im Bekanntenkreis junge Frauen haben, die auch in den Krankenhäusern arbeiten, dass besonders auch für sie gebetet wird, weil sie eben auch Familie haben und trotzdem ihre Arbeit weiterhin tun.
Jo, Günther hat es ja gerade schon angekündigt, der gesamte Gottesdienst wird auf CD aufgenommen, außer das Gesinge. Ansonsten alles, das heißt, wer eine CD haben möchte oder jemand kennt, der eine haben möchte, kommt nachher einfach vorbei, da liegt eine Liste aus, tragt euch ein und dann sehen wir zu, dass sie relativ zeitnah auch zugestellt werden.
Ja, dann lasst uns jetzt zwei gemeinsame Lieder singen, die kommen an die Leinwand. Ein paar Dinge möchte ich noch ansagen. Am Mittwochabend ist hier, wie gewohnt, Bibelstunde. Am kommenden Sonntag wieder Gottesdienst, sicherlich in gleicher Weise wie heute. Die Gemeindeversammlung, die angekündigt war, fällt aus, wird auch später dann verschoben.
Und auch kein Mittagessen.
Und auch kein Mittagessen, natürlich nicht. Ja.
Also kein gemeinsames Mittagessen.
Ja, danke. Der Seniorennachmittag war schon angekündigt worden, der fällt auch diesen Monat dann aus. Und heute in 14 Tagen war ein gemeinsamer Gottesdienst im Eichener Hamer geplant, der fällt auch aus. Wir werden dann auch in gewohnter Weise hier wieder Gottesdienst feiern, wenn die Umstände sich nicht gravierend ändern, aber das muss man dann sehen. Nach derzeitigem Stand werden wir dann auch hier Gottesdienst feiern werden. Ja, haben wir noch was zu vergessen? Ich denke nicht. Dann sind wir jetzt gespannt auf die Predigt. Das Thema lautet: Ein verbranntes Schnitzel macht neuen Mut. Da bin ich sehr gespannt drauf, das muss ich schon sagen. Also wenn heute Mittag das Schnitzel angebrannt ist, dann bekommt ihr sicherlich neuen Mut. Ich darf den Samuel bitten.
Ich bete. Herr Jesus, danke für dein Wort. Danke, dass du ein wunderbarer Gott bist, auch ein Gott bist, der Humor hat und ein Gott, der Hoffnung schenkt. Und ich bete dafür, dass du uns erfüllst mit deinem Heiligen Geist, dass wir dein Wort richtig verstehen und vor allem, dass wir mit einer Hoffnung erfüllt werden, die nur du schenken kannst und dass wir Hoffnungsboten werden in dieser Welt, in unserer Umgebung, an unserem Arbeitsplatz, dort, wo du uns hingestellt hast. Amen. Ja, ein verbranntes Steak oder ein verbranntes Schnitzel macht neuen Mut. Ich habe mir gedacht, das Wetter wird wieder schöner. Die Grills können ausgepackt werden. Wer von euch hat dieses Jahr schon gegrillt? Noch nicht. Jetzt könnt ihr das bald wieder starten bei dem schönen Wetter draußen. Soll auch wieder wärmer werden, vielleicht heute Mittag schon. Gott isst übrigens auch gerne Gegrilltes. Gott ist kein Vegetarier. Das wissen wir aus 1. Mose 18. Dort gab es ein leckeres Kalbsgericht vom Grill, als er den Abraham besucht hat. Und deswegen habe ich mir gedacht, ein verbranntes Steak macht neuen Mut. Ein verbranntes Schnitzel gibt neuen Mut. So, ihr wisst jetzt, welcher Text dran ist. Hat jemand eine Ahnung? Ein verbranntes Schnitzel macht neuen Mut. Gut, okay, dann lasse ich euch mal so ein bisschen nachdenken. Ich nehme euch mit in eine Zeit, und zwar 1400 vor Jesus Christus. 1400 bis 1055 vor Jesus Christus, es ist die Richterzeit in Israel. Eigentlich eine dunkle Zeit des Volkes Israel, die Manfred Siebald so beschreiben würde: Es geht ohne Gott in die Dunkelheit. Ich denke, dieser Schlager, dieser christliche Schlager ist uns bekannt: Es geht ohne Gott in die Dunkelheit. Und das beschreibt diese Richterzeit eigentlich ganz wunderbar, denn wir lesen im Richterbuch immer wieder: Jeder tat, was er für richtig hielt, denn es gab keinen König. Also keiner hat ihnen gesagt, wo es lang ging, was war passiert vorher, damit wir so ein bisschen auch das Richterbuch verstehen. Wie gesagt, wir sind in der Zeit um 1400 bis 1055. Das Volk Israel wurde wunderbar durch Mose und dann durch Josua in das Volk Kanaan hineingeführt. Fertige Städte, Weinberge, sie hatten alles. Es ging ihnen gut. Und Gott hat gesagt, wenn ihr in dieses Land kommt, bitte macht keine Kompromisse mit den Völkern, die dort leben. Schmeißt sie alle raus, macht keine Kompromisse. Und wenn ihr in dieses Land kommt und es euch gut geht, vergesst mich nicht. Denn wir sehen und wir merken, auch in unserer Gesellschaft, wenn es uns gut geht, dann sind wir ganz schnell auf dem Gleis, dass wir Gott vergessen. Deswegen hat er sie immer wieder gewarnt. 5. Mose 7 können wir es nachlesen, das tun wir jetzt aus Zeitgründen nicht, aber Gott hat sie gewarnt, vergesst mich nicht, haltet euch an meine Gebote und es wird euch gut gehen und vor allem macht keine Kompromisse mit den Völkern, die euch verführen werden. Was ist passiert, wenn wir das Richterbuch lesen? In Richter 1, Vers 21 zum Beispiel lesen wir: aber die Söhne Benjamins, die dann ihr Land einnehmen sollten, vertrieben die Jebusiter nicht. Vers 27, Kapitel 1, Vers 27, Manasse aber vertrieb die Einwohner von Bethshean und seine Tochterstädte nicht. Vers 29, und Ephraim vertrieb die Kanaaniter nicht, die in Gesa wohnten. Asa, Vers 31, vertrieb die Bewohner von Akko nicht. 33, Naphtali vertrieb die Bewohner von Bet-Shemesh, noch die Einwohner von Bet-Anat nicht. Was haben sie gemacht? Sie sind Kompromisse eingegangen. Ach, das ist ja nicht so wild. Lass mal die doch hier leben. Gott kann das doch nicht so ernst gemeint haben. Wenn Gott etwas sagt und wenn er eine Ansage macht, dann meint er es ernst. Und er möchte nicht, dass wir faule Kompromisse machen mit der Sünde. Aber das hat Israel getan. Und dann haben sie sich einlullen lassen von diesen Völkern. Und sie haben sich verführen lassen zum Götzendienst von diesen Völkern. Und das ganze Richterbuch beschreibt eigentlich folgenden Kreislauf immer wieder. Das ist der R-Kreislauf. Den kann man sich vielleicht merken, wenn ihr wirklich gut drauf seid. Und zwar ist dann da das erste R, die Revolte. Also Israel rebelliert, Rebellion oder Revolte gegen das Wort Gottes. Sie machen, was sie wollen. Sie verbinden sich mit den Völkern und werden zu Götzendienern. Dann schickt Gott Völker, die sie fertig machen. Das ist dann der Ruin. Danach, wenn es einem relativ schlecht geht, erinnert man sich wieder an Gott. Gott, bitte hilf mir. Das ist die Reue. Danach schickt Gott einen Retter, einen Richter, und der schickt dann eben die Rettung. Also diese fünf R, man kann es auf vier reduzieren, Revolte, Ruin, Reue, Richter und dann die Rettung. Und das zieht sich durchs ganze Richterbuch immer wieder aufs Neue. Und das passiert heute in unserem Text auch. Kapitel 6, Vers 1. Und die Kinder Israels, ich lese aus der Schlachterübersetzung, und die Kinder Israels taten wieder, was böse war in den Augen des Herrn. Also sie ließen sich verleiten zum Götzendienst, sie haben die Gebote Gottes nicht befolgt, sie lebten in Sünde. Gott ist ein heiliger Gott. Gott ist ein gerechter Gott. Gott ist ein treuer Gott, der zu seinem Wort steht. Und er hat ihnen gesagt, wenn ihr euch von mir abwendet, wende ich mich von euch ab und ihr werdet Konsequenzen zu spüren bekommen. Und Gott hält sein Wort. Da gab sie der Herr in die Hand der Midianiter 7 Jahre lang. Wer hat hier wen in welche Hand gegeben? Hat Gott nur zugesehen? Gott, der Herr, hier steht Jahwe in Großbuchstaben. Jahwe. Aus dem Neuen Testament wissen wir, dieser Jahwe, Johannes 8, ist Jesus Christus. Der Gott der Liebe. Gott ist Liebe. Gott, der Herr, gibt sie in die Hand der Midianiter 7 Jahre lang. Und als die Hand der Midianiter zu stark wurde über Israel, bereiteten sich die Kinder Israels zum Schutz vor den Midianitern Schlupfwinkel in den Bergen, Höhlen und Bergfesten. Das heißt, die Straßen waren wie leer gefegt. Heute ist auch weniger los auf den Straßen. Die Leute ziehen sich zurück in ihre Schlupfwinkel, in die Berge, in die Höhlen und Bergfesten. Und es geschah, wenn Israel etwas gesät hatte, so kamen die Midianiter und Amalekiter und die Söhne des Ostens gegen sie herauf. Die Midianiter, das wissen wir, Midian, das war ein Sohn Abrahams, den er nicht mit der Sarah hatte, sondern mit seiner zweiten Frau, der Ketura. Midianiter, das war das Volk, wo Moses seine Frau her hatte. Und die Midianiter, sie waren das Volk, das Israel in 4. Mose zum Götzendienst verleitet hatte durch Bileam. Und die Midianiter sollten damals in 4. Mose 31, müssen wir uns mal vorstellen, durch Mose und sein Volk ausgerottet werden, sagt Gott. Gott sagt zu Mose, rotte das Volk deiner Frau aus. Warum? Weil Gott ein heiliger und gerechter Gott ist. Und das muss ich so stehen lassen. Auch wenn mir das ganz, ganz schwer fällt. Aber Gott sagt zu Mose, rotte dieses Volk aus, das Volk, wo deine Frau herkommt. Und dann kannst du abtreten. Das sind die Midianiter. Die haben einige übergelassen, deswegen gibt es die immer noch. Amalek. Amalek war ein Enkel Esaus. Und aus 2. Mose 17 wissen wir, dass die Amalekiter, als Israel 40 Jahre durch die Wüste gezogen ist, die Amalekiter, das war ein ganz, ganz hinterlistiges Volk. Die haben nämlich die angegriffen, die langsam, die alt waren und krank, die hinterhergelaufen sind. Und haben sie die genommen und angegriffen und getötet. Und dann hat Gott gesagt, okay, Josua nimmt sich ein paar Leute. Mose, du gehst auf den Berg und betest, hältst die Hände hoch. Solange du deine Hände hochhältst, wird nichts passieren. Israel wird gewinnen. Und dann kommen Aaron und Hur und stützen seine Hände. Und solange Moses die Arme hochhielt, haben sie gewonnen, aber sie haben auch da nicht alle ausgerottet. Und deswegen sind jetzt die Midianiter, die Amalekiter und die Söhne des Ostens kommen gegen sie herauf. Ich fand das spannend, sie kamen aus dem Osten. Woher kommt das Coronavirus? Es kommt aus dem Osten. Zumindest jetzt laut den Medien, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wo es herkommt, ich wollte mich da jetzt nicht 10 Stunden mit befassen, wer es wirklich erfunden hat, aber diese Gefahr, die kommt erstmal aus dem Osten. Und sie lagerten sich in Vers 4 gegen sie und verwüsteten den Ertrag des Landes bis hin nach Gaza und ließen keine Lebensmittel und kein Klopapier in Israel übrig. Würde wahrscheinlich heute hier drin stehen. Ich weiß nicht, kann mir das jemand von euch erklären? Warum kaufen die Leute so viel Klopapier? Also ich habe mir da gestern mit meiner Frau Gedanken drüber gemacht. Ich habe noch keine Erklärung. Hat jemand von euch eine? Eine plausible? Ja, aber was will man denn damit? Okay, wir gehen zurück zum Wort. Also wir werden auch nicht aus allem schlau, aber Vers 4, und sie ließen keine Lebensmittel übrig in Israel, auch keine Schafe, Rinder und Esel, denn sie kamen samt ihrem Vieh und ihren Zelten herauf wie eine große Menge Heuschrecken, sodass weder sie noch ihre Kamele zu zählen waren und sie fielen in das Land ein, um es zu verheeren. So wurde Israel durch die Midianiter sehr geschwächt. Also Gott schickt die Midianiter, Gott schickt dieses Unglück. Wir können Amos 3, Vers 6 hinzuziehen. Geschieht ein Unglück in der Stadt und Gott hat es nicht gewirkt. Wie gehen wir mit den Dingen um, die heute passieren? Mit diesem Coronavirus. Kommt es von Gott, ja oder nein? Hat er es nur zugelassen oder schickt er es wirklich zu uns? Ich denke, es ist Gerichtshandeln Gottes. Und das begründe ich mit Römer 1, Vers 18. Der Zorn Gottes ist ausgegossen über alle Menschheit. Es ist Gerichtshandeln Gottes auch an unserem Land, auch an unserem Volk. Gott sieht die Missstände in unserem Volk. 100.893 Abtreibungen im Jahr 2019. Gott ist ein heiliger und ein gerechter Gott. Wir leben, und da müssen wir uns an die eigene Nase fassen, in unserem Wohlstand, auf Kosten anderer Menschen, anderer Völker. Das ist so. Wir schmeißen Lebensmittel weg, um Preise hochzuhalten. Das ist so. Und Gott guckt nicht einfach weg. Genderideologie, die hineinkommt in unsere Kindergärten und Schulen, auch das duldet Gott nicht einfach nur so. Homosexualität Und das ist nachgewiesen. In jeder Kultur, in der Homosexualität in der Gesellschaft, ja, wie sagt man, salonfähig wurde, wo es akzeptiert wurde, sowohl bei den Griechen als auch bei den Römern, da war bald Feierabend. Und wir sind jetzt soweit. Deutsche Waffen. Wir sind ja gerne ein Volk, nach dem Zweiten Weltkrieg halten wir uns überall gerne raus. Aber deutsche Waffen sind immer vorne mit dabei. Das ist nachgewiesen. Wir produzieren ordentlich Waffen und die dürfen auch weiter produziert werden. Die sind immer mit dabei. In jedem Konflikt findest du eine deutsche Waffe. Und ich weiß nicht, ob ihr Zeitung gelesen habt, wenn ihr Zeitung gelesen habt und diesen netten Herrn hier gesehen habt und wir Gottes Wort verlassen. Gott schaut nicht weg. Und ich gehe davon aus, dass das, was passiert mit dem Coronavirus, dass das Gerichtshandeln Gottes ist. Gott gießt seinen Zorn aus über unser Land. Aber bei jedem Gericht, und das ist ganz, ganz wichtig, ist und zeigt sich auch immer noch Gottes Gnade. Hesekiel 33, Vers 11. So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, ich habe kein Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern daran, dass der Gottlose umkehre von seinem Weg und lebe. Kehrt um von euren bösen Wegen, warum wollt ihr sterben, o Haus Israel? Also Gott schickt Gericht, Gott kündigt Gericht an und Gott schickt auch teilweise Gericht. Warum? Damit Menschen umkehren. Menschen sollen umkehren, Menschen sollen ins Nachdenken kommen darüber, was geht gerade ab in unserer Gesellschaft, warum trifft uns das? Sie sollen sich die Warum-Frage stellen. Menschen haben sich gefragt, sie haben Jesus gefragt, Jesus, warum ist der Turm da auf diese Leute gefallen? Warum hat Pilatus diese Leute umgebracht und ihr Blut mit den Schweinen vermischt? Warum, warum, warum? Was hat Jesus ihnen gesagt? Das ist passiert, damit ihr Buße tut. Und Buße, Umkehr, ist das, was Gott möchte. Johannes der Täufer hat sich hingestellt und hat gesagt, tut Buße. Denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und als Johannes der Täufer dann abgetreten ist, was macht Jesus? Jesus nimmt die gleiche Predigt, copy-paste, kopiert und nimmt sie, er findet gar keine neue Predigt, er nimmt genau die gleiche Predigt und sagt, tut Buße. Das heißt, er kopiert die Predigt von Johannes und sagt, tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Martin Luther, die ersten drei Thesen handeln nur von Buße. Wir sollen ein Leben in Buße führen. Und darum schickt Gott unter anderem das Coronavirus. Davon bin ich fest überzeugt. Wie ist das jetzt mit den Christen? Wir sind ja geliebte Kinder Gottes. Und es gibt garantiert auch Christen, die werden krank. Und es gibt auch Christen, die trifft das Coronavirus. Wie ist das dann? Dann ist es Erziehung Gottes aus Liebe zu uns. Hebräer 12. Achte nicht gering die Erziehung Gottes. Gott erzieht uns, ob uns das gefällt oder nicht. Aber Gott ist ein Gott, der uns lieb hat. Und jeder, der seine Kinder lieb hat, der erzieht seine Kinder. Und Gott erzieht uns. Gott straft uns nicht, und das ist ganz, ganz wichtig, nie, um uns zu verdammen. Es ist keine Verdammnis mehr für diejenigen, die in Christus Jesus sind. Römer 8, Vers 1, nie. Aber Gott erzieht uns, damit wir zu ihm zurückkommen und Jesus Christus ähnlicher werden. Es ist Erziehungsmaßnahme Gottes aus Liebe zu uns. Und Gott ruft auch unser Volk auf zur Buße aus Liebe zu unserem Volk, weil er nicht möchte, dass Menschen umkommen. Und deswegen muss ich bei mir anfangen und mich fragen, wie sieht es bei mir aus? Wo muss ich Buße tun in meinem Leben? Es ist ja ganz einfach, jetzt auf unser Volk zu zeigen, was alles falsch läuft. Aber ich muss bei mir anfangen, ich muss vor meiner eigenen Haustür kehren und mich fragen, Gott, worauf möchtest du mich in meinem Leben hinweisen? Woran hängt vielleicht mein Herz? Hängt mein Herz vielleicht an der Gesundheit? Geht Gesundheit über alles? Steht Gesundheit über allem? Was steht über allem? Nicht die Gesundheit, die Ehre Gottes. Aber hänge ich da vielleicht so sehr dran, dass ich Gott gar nicht mehr die Ehre geben kann? Was ist mit dem Wohlstand? Hängt mein Herz daran? Oder kann ich sagen, wenn ich ein bisschen weniger Klopapier habe, dann geht es auch und ich verliere mein Gottvertrauen nicht?
Was ist vielleicht mit der fehlenden Hingabe an das Gebet und an das Wort Gottes? Und deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass Gott uns einen ganz, ganz klaren Hinweis gibt. Einen ganz, ganz klaren Hinweis auch durch das Coronavirus. Und genau das tut er mit dem Volk Israel auch. Vers 6, da schrien die Kinder Israels zum Herrn. Erst als es ihnen ganz, ganz beschissen geht, schreien sie zum Herrn. Als aber die Kinder Israels wegen der Midianiter, Vers 7, zum Herrn schrien, da sandte der Herr einen Propheten zu den Kindern Israels, der sprach zu ihnen, so spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe euch aus Ägypten herausgeführt und euch aus dem Haus der Knechtschaft gebracht. Und ich habe euch errettet aus der Hand der Ägypter und aus der Hand all derer, die euch bedrängten. Und ich habe sie vor euch her vertrieben und euch ihr Land gegeben. Und ich sprach zu euch, ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt die Götter der Amoriter nicht verehren, in deren Land ihr wohnt. Aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Das ist das Fazit, was Gott zieht. Ihr seid mir nicht gehorsam, deswegen kommt das alles über euch. Und Gott schickt einen Retter. Vers 11, und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Terebinte bei Ophra, das liegt in Manasse, die gehörte Joas dem Abiesiter, und sein Sohn Gideon drosch Weizen in der Kelter, um ihn vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. So wie die Leute heute nach DM reinrennen, um ihr Klopapier in Sicherheit zu bringen, wollte Gideon damals seinen Weizen in Sicherheit bringen. Da erschien ihm, Vers 12, der Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr sei mit dir, oder der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Gideon aber sprach zu ihm, ach mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum hat uns dann dies alles getroffen? Und wo sind all seine Wunder, von denen uns unsere Väter erzählten, indem sie sprachen, hat der Herr uns nicht aus Ägypten herausgeführt, nun aber hat uns der Herr verlassen und in die Hand der Midianiter gegeben. Also was passiert hier mit Gideon? Da erscheint ihm der Engel des Herrn. Viele Ausleger sagen, dass das der Engel des Herrn im Alten Testament Jesus Christus ist. Und er sagt ihm, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Und Gideon hat Zweifel. Er zweifelt. Welche Frage stellt er? Die Warum-Frage. Warum das Coronavirus? Warum, Herr? Warum hat uns das alles getroffen? Und für ihn ist die Misere gleich, Gott ist nicht mit uns. Stimmt das? Coronavirus gleich, Gott ist nicht mit uns? Was hat Jesus gesagt? Siehe, ich bin bei euch alle Tage, mit oder ohne Coronavirus, mit Flüchtlingen, die hier reinkommen sollen oder ohne. Jesus Christus ist bei uns. Was sagt er noch? Und wo sind alle seine Wunder, von denen uns unsere Väter erzählten, indem sie sprachen, hat der Herr uns nicht aus Ägypten herausgeführt? Geschehen heute noch Wunder? Oder ist das Vergangenheit? Wenn Menschen zum Glauben kommen, wenn Menschen Buße tun, dann ist das ein Wunder. Unser zweiter Sohn hat mich auch letztens gefragt, hat mir gesagt, es passieren doch gar keine Wunder mehr. Ich habe ihm gesagt, wenn du gesund bist oder wenn ein Kind gesund auf die Welt kommt, dann ist das ein Wunder. Wenn Menschen von Neuem geboren werden, dann ist das ein Wunder, das nur Gott tun kann. Und ich bete dafür, dass jetzt wieder neue Wunder geschehen, dass Menschen aufgerüttelt werden durch diese Krise und dass Menschen Jesus Christus annehmen als ihren Herrn und Heiland, dass wieder neue Wunder geschehen. Aber Gott tut auch heute noch Wunder und das wird er gleich auch unter Beweis stellen. Aber Gideon hat erstmal seine Zweifel. Und auch wir zweifeln. Jeder Christ fragt sich, warum? Oder wer hat sich diese Frage nicht gestellt? Ich habe mir die Frage gestellt, warum jetzt das Coronavirus? Vers 14, der Herr aber wandte sich zu ihm und sprach, geh hin in dieser deiner Kraft, sollst Israel aus der Hand der Midianiter retten, habe ich dich nicht gesandt? Er aber sprach zu ihm, ach mein Herr, womit soll ich Israel erretten? Siehe, meine Sippe ist die geringste in Manasse und ich bin der kleinste im Haus meines Vaters. Also Gott beruft ihn, du gehst hin und wirst mein Volk retten. Und Gideon stellt sich die Frage, hey, wie soll das gehen? Ich habe zu wenig Unterstützer. Da sind zu wenig Leute, die zu mir halten und meine Kraft ist zu klein.
Und was sagt Gott ihm? Vers 16, der Herr aber sprach zu ihm, weil ich mit dir sein will, wirst du die Midianiter schlagen wie einen einzigen Mann. Was für eine Verheißung. Weil ich mit dir sein werde. Und das rufe ich mir, das rufe ich uns zu und das rufe ich allen zu, die diese Predigt irgendwie hören. Weil Gott mit uns ist, überstehen wir die Krise mit dem Coronavirus. Amen. Amen. Gott ist mit uns. Das ist wichtig. Und auch wenn wir es vielleicht nicht immer sehen und auch wenn wir vielleicht die Warum-Frage stellen und auch wenn wir uns vielleicht manchmal so fühlen, wir sind doch so wenige und ich habe mich hier gestern auch so gefühlt. Ich hatte ja das Gefühl, alle Gemeinden sagen ihre Gottesdienste ab. Zack, 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 zack. Ich habe hier im Internet geguckt, wer sagt alles ab? Und habe mich gefragt, sind wir die einzigen Bekloppten, die hier heute Gottesdienst machen? Gott sei Dank nicht. Aber man fühlt sich dann so, wo sind die Unterstützer? Wo stehen die Leute auf? Wo sind die Leute, die in den Gottesdienst gehen und Hoffnung erfahren wollen, Hoffnung verbreiten wollen? Und er sagt hier, weil ich mit dir sein werde, wirst du die Midianiter schlagen wie einen einzigen Mann. Er aber sprach zu ihm, wenn ich denn Gnade vor dir gefunden habe, so gib mir ein Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet. Weiche doch nicht von hier, bis ich wieder zu dir komme und meine Gabe bringe und sie dir vorsetze. Er sprach, ich will bleiben, bis du wiederkommst. Wir brauchen Zeichen zwischendurch. Ich brauchte auch dieses Zeichen. Ich habe zu Gott gesagt, am Freitag, auch zu Kathi, wenn du willst, dass wir diesen Gottesdienst feiern, dann schenk du, wir haben uns gestern zusammengesetzt, eine Einigkeit unter den Gemeindeleitern und den Leuten, die sich treffen, dass wir zu einer Einigung kommen, diesen Gottesdienst wirklich zu feiern. Ich habe gesagt, Jesus, ich möchte mich da von dir überraschen lassen. Ich war sowieso der Meinung, wir sollten Gottesdienst feiern. Aber ich habe auch gesagt, ich muss mich da irgendwie auch dann der Meinung der Mehrheit beugen. Und Jesus hat mich wirklich positiv überrascht. Deswegen sitzen wir heute hier und feiern Gottesdienst. Und es war ein wunderbares Zeichen, ein Zeichen der Bestätigung. Und dieses Zeichen braucht Gideon auch. Gideon braucht ein Zeichen. Er sagt, geh nicht von mir, bis ich meine Gabe vor dir vorsetze, in Vers 18. Und Gideon ging hin und bereitete ein Ziegenböcklein zu und ungesäuertes Brot von einem Eva Mehl. Das Fleisch legte er in einen Korb und goss die Brühe in einen Topf und brachte es zu ihm heraus unter die Terebinte und legte es ihm vor. Aber der Engel Gottes sprach zu ihm, nimm das Fleisch und das ungesäuerte Brot und lege es auf den Felsen hier und gieße die Brühe darüber. Und er machte es so. Da streckte der Engel des Herrn die Spitze des Stabes aus, den er in der Hand hatte, und er berührte damit das Fleisch und das ungesäuerte Brot. Da stieg Feuer auf von dem Felsen und verzehrte das Fleisch und das ungesäuerte, und der Engel des Herrn verschwand vor seinen Augen. Hier ist das verbrannte Steak, beziehungsweise das verbrannte Schnitzel. Alles verbrannt, kann man nicht mehr essen. Ärgerlich, wenn das beim Grillen passiert. Als nun, aber das ist die Reaktion, 22, als nun Gideon sah, dass es der Engel des Herrn war, sprach er, wehe mein Herr, ich habe ja den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen, aber der Herr sprach zu ihm, Friede sei mit dir, Shalom. Ein Friede, der in alle Bereiche unseres Lebens hineinreicht. Gesundheit, Beziehung, Friede zu Gott. Shalom sei mit dir, fürchte dich nicht. Du wirst nicht sterben. Und das sage ich euch auch. Ihr werdet nicht sterben. Keiner von euch. Warum? Weil Jesus Christus das gesagt hat. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt, wird nimmermehr sterben. Auch wenn ihr irgendwann die Augen zumacht, wegen Coronavirus oder wegen anderer Krankheiten. Wir leben weiter. Nicht, weil ich das hier rumposaune. Jesus Christus hat das gesagt. Und aus dieser Perspektive gehen wir das Leben an. Wir haben eine Hoffnung und das ist so genial. Und diese Hoffnung brauchen wir. Hoffnung gibt Motivation. Die Psychologen wissen das. Der Antrieb des Menschen ist die Hoffnung. Wir brauchen Hoffnung bei allem, was wir tun. Nur wer die Hoffnung hat, das Examen wirklich zu bestehen, der lernt auch. Nur wer die Hoffnung hat, die Führerscheinprüfung zu bestehen, der geht auch dahin. Wenn ich die Hoffnung habe, dass der Bus kommt, stelle ich mich an die Bushaltestelle. Wenn ich die Hoffnung gar nicht habe, dann gehe ich da nicht hin. Und wir merken, dass diese Hoffnung uns durchträgt in allen Bereichen unseres Lebens. Nur wenn ich die Hoffnung habe, dass der Arzt für mich etwas tun kann, dass er mich gesund machen kann, gehe ich auch zum Arzt. Und es gibt dieses schöne, ja, dieses halbwegs schöne Sprichwort, Hoffnung stirbt zuletzt. Das ist eigentlich gar nicht schön. Was bedeutet das? Hoffnung stirbt zuletzt. Die Hoffnung stirbt auch irgendwann. Nur das Geniale ist, unsere Hoffnung stirbt nie wieder. Denn unsere Hoffnung ist gestorben und auferstanden und lebt in Ewigkeit. Kolosser 1, Vers 27, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und das rufe ich euch zu, das rufe ich mir zuallererst zu und das rufe ich euch zu. Deswegen kann der Engel des Herrn zu Jesus Christus, zu Gideon sagen, du wirst nicht sterben. Und jeder, der mit Jesus unterwegs ist, der wird auch nicht mehr sterben. Und mit dieser Motivation, Vers 24, da baute Gideon dem Herrn einen Altar und nannte ihn, der Herr ist Friede. Der steht noch bis zum heutigen Tag in Ophra, der Abiesriter. Der Herr ist Friede, Gott ist Shalom. Und dieser Friede ist höher als alle Vernunft. Wir wollen ja immer alles verstehen. Es muss ja vernünftig sein. Ja, und einige haben es gesagt, es ist unvernünftig, sich heute zu treffen. Aber ich habe Frieden in der Sache. Der ist höher als alle Vernunft. Und dieser Friede, den finden wir nur in Jesus Christus. Und der erfüllt wirklich. Und deswegen möchte ich schließen mit Philipper 4, 6 und 7. Wir werden heute uns das Gemetzel nicht mehr antun. Wenn ihr möchtet, machen wir nächsten Sonntag weiter. Wenn Gott möchte und wir möchten, dann machen wir weiter mit der Geschichte Gideons. Aber Gideon hat einen Frieden erfahren, den wir haben in Jesus Christus. Und deswegen möchte ich zum Abschluss die Verse aus Philipper 4, Vers 6 und 7 lesen. Macht euch um nichts Sorgen, sondern wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Wow! Der Friede Gottes in uns, die Hoffnung, die in uns lebt, Jesus Christus, er gibt uns seinen Frieden, seinen Shalom und er wird uns in unserem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Ich bete. Heiliger Vater, danke für dein mutmachendes Wort. Danke, dass wir dein Wort haben. Anhand deines Wortes können wir die Zeichen der Zeit beurteilen. Danke, dass wir dir alles abgeben dürfen, was uns bewegt. Danke, dass du unsere Hoffnung bist, Jesus Christus, die in uns lebt und die nie wieder stirbt, weil du gestorben und auferstanden bist und ewig lebst und du hast uns ewiges Leben zugesagt. Wir werden nicht mehr sterben. Hab du Dank dafür. Wir wollen Hoffnungsträger sein, wir wollen diese Hoffnung mitnehmen in unseren Alltag und wir wollen diese Hoffnung weitergeben an Menschen, die diese Hoffnung noch nicht haben. Bitte benutze du diese Zeit, gebrauche du uns, genauso wie du Gideon gebraucht hast, damit wir auf dich hinweisen, wo Menschen sich fragen, warum? Gibt es einen Gott? Ist er überhaupt da? Ja, du bist da und du wirkst und du möchtest, dass Menschen umkehren. Gebrauche uns dazu. In diesem Frieden und in dieser Hoffnung dürfen wir rausgehen und auch in den Alltag. Danke dafür. Amen. Amen.
Lasst uns noch ein gemeinsames Lied singen zum Schluss. In dir ist mein Leben. Das kommt an die Leinwand. Ja, vielen Dank, Samuel, was du uns durch dein Wort heute Morgen sagen durftest. Wir wollen noch aufstehen und auf ein Segenswort hören. 2. Korinther 13, Vers 13. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Dann sagen wir allen ein Gott befohlen und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Sonntag, so Gott will.